Zum Beginn von der Predigt heute habe ich gedacht, ach, kleines Spiel kann nicht schaden. Habe hier ein paar Begriffe mitgebracht und ich würde es euch der Mühe wert machen, da mitzudenken, okay? Also, wenn wir den ersten Begriff angezeigt bekommen können, Santa Clausophobie.
Angst vor Nikolaus.
Nikolaus, ja. Also Angst vor dem Santa Claus oder Angst vor Weihnachten. Wie schrecklich muss das denn sein? Wer leidet unter sowas? Um Himmels Willen. Aber ich nehme an, es muss irgendjemanden geben, sonst hätten sie keinen Namen dafür. So, ja. Dann gibt es die Elektrophobie. Ja, ist ein bisschen schwieriger, ne? Wir haben einen sanften Einstieg. Elektrophobie. Gibt es Lateiner unter uns? Das ist Alektoro, nicht Elektoro, aber das ist schon mal ein guter Versuch hier. Nee, ist eigentlich noch viel schräger. Angst vor Hühnern. Aber kann man sich vielleicht besser nachvollziehen als Angst vor Weihnachten jedenfalls, dass man Angst vor Hühnern hat. Ich kenne jedenfalls einen, der Angst vor alle Vögel hat. Ja, aber jetzt wird es richtig schräg. Arachibutyrophobie. Was? Nee. Das wäre Arachnophobie, ja. Ja, meinst du, ich nehme so was Gewöhnliches? Also, es wundert mich nicht wirklich, dass keiner da drauf gekommen ist. Es ist Angst davor, dass Erdnussbutter am Gaumen kleben bleibt. Dummerweise habe ich keine Preise hier mit Erdnussbutter drin, aber so, dann hätten wir noch im Angebot Peladophobie. Vor Fahrrädern, nee. Nee, nicht Pedalophobie, ne?
Angst vor Füßen.
Vor Füßen, nee. Das wäre auch da, ne? Angst davor? Gut, also von dem, was ich nachgeguckt habe, wäre das ist nicht ganz, aber es geht schon in die richtige Richtung hier. Also, es soll Angst vor Kahlköpfchen sein. Wieso es sowas geben könnte, kann ich nicht verstehen, aber na gut, die Leute kommen gar nicht erst in meine Nähe, ne? Und dann mein absoluter Favorit, Hippopotomonstrosquiddelapophobie. Ich hab's hier hinten gehört. Da gibt's einen großen Preis. Ja, da gibt's gleich zwei, das war so gut. Ja, Vorsicht, Vorsicht. Nun muss jemand, jetzt muss irgendjemand auf den Begriff kommen, Angst davor, wenn der Pastor im Gottesdienst mit Süßigkeiten schmeißt, ne, was das dann heißen würde. Ja, diese Predigt habe ich dem Titel gegeben, der realste Krieg der Geschichte, Angst gegen Hoffnung. Es ist ein Krieg, der tobt seit dem Sündenfall. Wir Menschen haben immer wieder Angst. Wir suchen Hoffnung. Aber man merkt immer wieder auch, dass die Angst irgendwie immer wieder Überhand nimmt. Dass die Angst unsere Herzen fesseln kann, unsere Motivation zerstören kann, unsere Freude uns raussaugen kann. Also Angst ist etwas, was uns leider immerzu begleitet. Gerade diese Woche in der Bibelstunde haben wir einen Text behandelt, also wir waren im Daniel 7 und das ist ein apokalyptischer Text. Das sind Texte in der Bibel, wo die meisten Menschen in unserer Zeit, wenn sie diese Texte lesen, denken, oh, ich kriege Angst, wenn ich sowas lese. Ich meine, da kamen Tiere aus dem Meer, manche hatten 4 Köpfe, manche hatten 10 Hörner, die haben 4 Zerstörung angerichtet. Ich kann es euch sagen, es war ein ganz Stück Arbeit, die Leute in der Bibelstunde zu überreden, dass diese Texte uns Hoffnung machen sollen. Ja, wenn du wissen willst, wie das funktioniert, musst du dann in die Bibelstunde kommen, was leider diese Woche ausfällt. Aber danach geht es dann weiter. Aber Angst ist das, was uns Menschen wirklich schon immer begleitet hat. Aber was ist dann Hoffnung eigentlich? Also, ich denke, es wäre unstrittig, Hoffnung ist grundsätzlich etwas, was in die Zukunft blickt. Und in dieser Hinsicht ist es interessant zu bedenken, dass Angst und Hoffnung in einem gewissen Sinne 2 Seiten derselben Medaille sind. Beide schauen in die Zukunft, beide haben ihre gewisse Erwartung. Es ist nur dann eben auch eigenartig zu bedenken, wie es doch recht viele Menschen gibt, die sehen Angst als etwas ganz Rationales, etwas ganz Begründetes. Hoffnung tun sie aber sehr schnell als ein Wunschdenken ab. Wieso ist das auch so häufig der Fall? Aber es ist in diesem Zusammenhang auch wertvoll zu bedenken, was die Unterschiede sind in dem Verständnis von Hoffnung in der Antike. Zum Beispiel bei den Griechen. Hoffnung wurde schon als Trost gesehen in schweren Zeiten, aber sie galt als unzuverlässig, wenn sie nicht gründete auf etwas, was man sehen konnte. Also etwas, was man handfest halten konnte sozusagen. Ich denke, die Vorstellungen vieler Menschen in unserer Zeit sind ähnlich. Und in der Bibel dagegen, gegenüber dieser griechischen Vorstellung von Hoffnung, ist Hoffnung eng mit Glauben und Vertrauen verbunden. Sie ist keine unbegründete Ich hätte es gern, sondern sie gründet in Gottes Verheißung. Und somit ist sie auch eine begründete Hoffnung, weil es schon so viele Menschen so viel Erfahrung mit Gott gemacht haben und die Erfahrung gemacht haben, dass sie ihm vertrauen können. Wir dürfen auf seine Verheißung hoffen. Das ist die Begründung unserer Hoffnung. Und als Christen können wir in aller Deutlichkeit sagen, Hoffnung hat einen Namen. Jesus. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, das finden wir in Johannes 16, 33, das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. In der Welt habt ihr Angst. Boah, das kennen wir nur zu gut. Ich meine, ich könnte fragen, wer hier hat schon mal, also wer hier hat nie Angst gehabt? Wenn irgendwelche Hände hochgingen, müssen wir wahrscheinlich mit denjenigen reden, wie sie es mit der Ehrlichkeit halten. Aber Angst ist etwas, was wir immer wieder erleben in dieser Welt. Und ich habe mal von einem Prediger, der heißt Ron Hutchcraft, der hat erzählt, als er Kind war, gab es einen Junge in seiner Nachbarschaft, der hieß Boomer. Boomer war ganz Stück größer als die anderen Jungs in seinem Alter, war ganz kräftig und hat die anderen immer wieder also beschimpft und hat dann ihre Sachen geklaut. Und der Ron hat gesagt, eines Tages hatte ich es einfach satt, was der Boomer alles mit uns angestellt hat. Und ich bin zu seinem Haus rüber marschiert, habe an seine Tür geklopft und habe ihm gesagt, er soll mir meine Sachen wiedergeben. Und das hat er dann auch getan. Ich hatte allerdings meinen Vater hinter mir, der wesentlich größer war als Boomer. Und das hat mir Mut gegeben. Wir haben Jesus, der mitgeht. Jesus, der wirklich viel größer ist als unsere Probleme. Und er geht mit uns und will uns Mut machen. Ja, er will uns Hoffnung geben. Jesus verlangt auch nicht, dass wir an einem festhalten. Er selber ist unser Garant. Gerade wegen dem, was wir letzten Sonntag gefeiert haben. Er hat das größte Schrecken, was dieser Welt zu bieten hat, schon besiegt. Er hat den Tod schon besiegt. Es ist auch nicht so, dass er zu uns sagen würde, so, ich habe es geschafft, zu, du sollst es auch schaffen. Nein, im Gegenteil. Wir haben vor wenigen Wochen das Ich-Bin-Wort Jesu angeschaut, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und da sagt er uns, ohne mich könnt ihr nichts tun. Er verlangt nicht, dass wir es selber schaffen, dass wir rausgehen und irgendwie genug Kraft aufbringen, um uns durchzuboxen. Und das ist auch interessant, dieses Gegenteil zu sehen, weil bei allen anderen mir bekannten Religionen in dieser Welt geht es darum, dass wir es selber schaffen. Wir müssen selber gut genug sein, wir müssen es selber erbringen. Islam, Hinduismus, Buddhismus, bei allen davon muss man es selber schaffen. Jesus Christus sagt, könnt ihr nichts tun. Und am Kreuz hat er gesagt, es ist vollbracht. Ja, in der Welt haben wir Angst, aber wir dürfen getröstet sein. Er hat die Welt überwunden. Ja, die Hoffnung können wir kennenlernen, eben weil die Hoffnung einen Namen hat. Aber ein Leben in Verbindung mit Jesus ist auch kein Selbstläufer. Wir müssen uns schon an ihn halten, immer wieder zu ihm schauen. Hoffnung will auch geübt werden. Harvard Universität hat eine Studie gemacht, wo sie festgestellt haben, dass Menschen sehr stark geprägt werden von dem, womit sie ihre Zeit verbringen.
Nun gut, wir mögen sagen, ich brauchte keine Studie von der Harvard Universität, um das zu wissen. Aber wenn man diesem Gedanken weiterverfolgt, sieht man, dass gewisse Dinge sich schon durchsetzen. Zum Beispiel haben Sie in dieser Studie festgestellt, wenn man dieses Spiel Tetris andauernd spielt, dass das Auswirkungen hat. Und ich habe ein Bild hier mitgebracht, falls jemanden mit Tetris nicht vertraut ist. Es geht eben darum, dass diese Figuren hier runtergefallen kommen und man versucht, die dann so zu drehen, dass möglichst viel ausgefüllt wird. Aber Sie haben festgestellt, dass wenn man dieses Spiel andauernd spielt, dass man, auch wenn man aufhört, das Spiel zu spielen, alles in geraden Linien bringen will. Nun, stell dir vor, wie das ist dann, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, man will da links abbiegen, man fährt da nicht so eine schöne Kurve rum, sondern man fährt vor und versucht, das möglichst also rechtwinklig zu machen. Naja, das ist dieses Denken, was sich dann einübt. Und man versucht, alles in geraden Linien zu bringen. Und das hat dann wirklich eine Auswirkung darauf, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir mit unserer Umwelt umgehen. Aber das geht dann weiter in Situationen, wo es vielleicht nicht unbedingt mit einem Computerspiel verbunden ist. Also das kannst du auch jetzt wegmachen. Aber da haben sie festgestellt, dass Leute, die Steuergutachten erstellt haben, Leute, die Steuererklärungen durchgehen mussten beruflich, dass bei denen war es wirklich von Vorteil, wenn die in der Lage waren, Probleme zu finden, Probleme zu erkennen, Probleme zu benennen. Und das haben sie dann stundenlang jeden Tag gemacht. Und wenn sie dann viele Probleme gefunden haben in den Steuererklärungen, haben sie ihren Job gut gemacht. Aber die Leute gehen dann nach Hause und setzen das fort. Und die Frauen und die Kinder waren nicht so begeistert, dass sie so gut in der Lage waren, immer Probleme zu finden. Das hat konkrete Auswirkungen. Bei Rechtsanwälten war das genauso. Das ist dann, die waren auch in ihrem Job aufgefordert, Probleme zu finden. Wenn sie das gut gemacht haben, hat sich das weitergetragen. Diese Berufsgruppen haben eine höhere Scheidungsrate und höhere Depressionsraten als andere Berufsgruppen. Das, womit wir uns viel auseinandersetzen, das prägt unser Denken. Das prägt, wie wir mit dem Leben umgehen. Nun, positives Denken ist etwas, was für sich schon sehr wertvoll ist. Aber es geht um viel mehr als nur das wir es lernen, positiv zu denken. Es geht darum, dass wir zurückgehen zu der Quelle der Hoffnung. Dass wir immer wieder zu Jesus zurückgehen, um zu erkennen, wo Hoffnung wirklich zu finden ist. Und selbst wenn das Leben uns mit allen möglichen schrecklichen Dingen bewirft. Es gibt Menschen, ich habe andere Prediger davon reden gehört, dass die Leute in ihrer Gemeinde haben, wessen Job es ist, das Internet zu durchkämmen, um Kinderpornografie zu finden. Diese Menschen sehen und erleben Tag für Tag das schlimmste Übel, was Menschen Kindern antun. Und natürlich zerreißt das die Seele, wenn man sich nur darauf einlässt. Wir müssen es lernen, mit allem Schrecken dieser Welt, mit allem Schrecken, womit wir immer wieder konfrontiert werden, zu der Quelle der Hoffnung zurückzugehen. Zu Jesus zurückzugehen, zu dem zurückzugehen, der sich direkt mit diesem ganzen Übel der Geschichte, mit dem ganzen Übel der Menschheit auseinandergesetzt hat. Und zu sehen, wie er uns Hoffnung gibt, wie er mit Menschen umgegangen ist und wie es ihm nicht darum ging, die Menschen loszuwerden, die Übles getan haben, sondern sie zur Heilung zu führen. Und das ist genau sein Ziel für jeden Einzelnen von uns. Uns begegnen auch immer wieder schreckliche Dinge, die Dinge, die uns sehr zu schaffen machen. Gehen wir immer wieder zu der Quelle der Hoffnung zurück, zu Jesus, der uns Hoffnung und der uns Leben gibt. Ich habe Angst. Die Rechnungen türmen sich, aber das Gehalt hält nicht mit. Man leidet unter Einsamkeit und gebrochenen Beziehungen. Man hat Angst vor dem Versagen, vor Schmerzen, vor der Zukunft, vor dem Tod. Hass gegen Christen hält weltweit an, wie ausgerechnet am Ostersonntag in Sri Lanka. Aber du gibst mir Hoffnung. Wir dürfen Hoffnung haben, dass Gott uns mit unserem täglichen Brot versorgen wird. Trotz Krankheiten, Naturkatastrophen und Terror können wir die Hoffnung haben, dass Gott immer noch die Kontrolle hat. Trotz Schmerzen, Zukunftsängste und Tod bietet er uns eine Hoffnung, die alles davon übersteigt. Aber die Hoffnung hat auch einen Aspekt, den wir nicht immer so gern haben. Der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die Gemeinde in Rom darüber. In Kapitel 8, Vers 24 heißt es, denn wir sind gerettet, doch in der Hoffnung. Hoffnung aber, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Wie kann man auf etwas hoffen, das man sieht? Ja, wir hätten lieber jetzt schon die Antworten. Wir hätten lieber jetzt schon die Auflösung. Warum? Ah, diese ständige Frage. Warum, warum, warum? Wir hätten gern alle Antworten. Ich habe es mir immer wieder überlegt. Ich schätze, wenn Gott uns diese Antworten geben würde, also ich spreche jetzt für mich, ich wäre seltenst in der Lage, die Antwort überhaupt zu verstehen. Er sieht Zusammenhänge, die ich nicht sehen kann. Er versteht Dinge, die ich nicht verstehen kann. Und hat von mir nie verlangt, dass ich alles wissen oder alles verstehen muss. Er hat mich einfach gebeten, ihm zu vertrauen. Ja, Hoffnung lehrt uns Geduld. Sollte ich fragen, wer besonders gut ist mit der Geduld? Ja, oh, die Geduld ist so eine Sache. Aber ich habe es gerade diese Woche in einem Buch gelesen. Ich fand, der Autor hat eine sehr treffende Ausdrucksweise gefunden. Er hat gesagt, Geduld ist der rote Teppich, auf dem Gottes Gnade zu uns kommt. Über die nächsten Wochen wollen wir gemeinsam betrachten, wie Gott uns Hoffnung schenken will. Im Angesicht verschiedener Schwierigkeiten und Herausforderungen, die uns im Leben begegnen. Hast du Angst? Willst du Hoffnung? Ich hoffe, dass keiner von uns in einer ständigen Angst, in einer ständigen Panik leben muss. Aber wir haben es alle immer wieder mit der Angst zu tun. Aber Hoffnung ist da. Ja, Hoffnung hat einen Namen. Bringen wir unsere Ängste, bringen wir unsere Sorgen zu Jesus. Amen.